Montagsgespräch. In unserer Porträtreihe der Oberbürgermeisterkandidaten stellen wir heute Peter Brückner vor. Er kandidiert für die Piraten in Erfurt. Die Piratenpartei sitzt nicht im Stadtrat, ist aber sehr aktiv seit einigen Jahren in Erfurt und hat sich entschlossen, einen Oberbürgermeisterkandidaten zu stellen und den nicht nur aus den eigenen Reihen zu nominieren, sondern die Bürgerinnen und Bürger zu befragen. Und so ist er auch zu seinem Posten, zu seinem Job oder zu seiner Aufgabe gekommen. Ich begrüße recht herzlich Peter Brückner als Oberbürgermeisterkandidat. Schönen guten Tag, Herr Brückner.
Ja, hallo.
Sind Sie jemals gedacht, dass Sie mal für eine Partei als Oberbürgermeister kandidieren?
Auf gar keinen Fall. Ich denke, die letzten 20 Jahre oder vielleicht sogar noch länger habe ich Parteiarbeit immer so eher für was Ehrenrühriges gehalten und überhaupt politische Betätigung im Wesentlichen abgelehnt. Also ich war mit fachlichen Dingen im Wesentlichen beschäftigt und hatte eigentlich auch so keine Ambitionen.
Also man könnte sagen, Sie waren oder sind noch ein Technik-Nerd-Freak, also Software-Bastler. Das schon zu DDR-Zeiten. Also Sie beschäftigen sich mit Software, also mit Programmieren schon seit ewigen Zeiten, oder?
Schon seit relativ langer Zeit, ja.
Und das zu DDR-Zeiten, was ja nicht ganz einfach war. Kommen wir mal zu Ihren Wurzeln. Sie sind 61 in Mühlhausen geboren. Das war aber eigentlich nicht, also das ist nicht Ihre Heimat. Sie leben seit 1962 in Erfurt, sind also eine Puffbohne.
Ja, kann man so sagen. Ich kann mich jedenfalls nicht an etwas anderes erinnern, als jemals als in Erfurt gewohnt zu haben.
Und wann kam der erste Computer bei Ihnen ins Kinderzimmer oder in die gute Stube?
Also Computer im Kinderzimmer, das gab es zu der Zeit noch nicht. Der erste Computer, den ich selbst besessen habe, der war auch selbst gebaut.
Oh.
Ja, das musste man damals noch selbst tun.
Wann waren das, in 80 schon?
Naja, so, ich denke mal so 86 herum, da musste man das noch selbst leisten.
Also wie konnte man zu DDR-Zeiten einen Computer zusammenbauen? Ist man nicht einfach irgendwie ins Netz gegangen und hat sich Bauteile bestellt und das zusammengebastelt?
Nein,
und PC konnte man auch nicht kaufen.
Nein, da musste man schon sich ein bisschen bemühen. Es gab damals schon Mikroprozessoren, ja, die wurden ja sogar hier hergestellt und dann musste man noch irgendwo Speicher beschaffen. Und
also nach dem Motto, aus unseren Betrieben ist noch viel mehr rauszuholen. Da haben Sie haben ja Mikroelektronik Erfurt gearbeitet, ist ja jetzt verjährt, kann man ja sagen. Da haben Sie mal den einen oder anderen Chip dann mal sich besorgt?
Nein, und von Freunden? Habe ich da noch nicht dort gearbeitet. Da war ich ja noch Student, ne, und habe in Ilmenau studiert. Aber das konnte man schon beschaffen. Das war nicht so, das gab es sogar richtig zu kaufen. Da gab es in Erfurt einen Laden, in dem man Schaltkreise kaufen konnte.
Bausätze, also, und dann ging das los?
Ja, Bausatz war das eher nicht. Eher Einzelschaltkreise. Und da musste man sich eine Schaltung ausdenken und dann das zusammenbauen, aber das ging alles. Das konnte man
tun. War die Ausgabeeinheit dann schon ein Monitor oder war das ein Drucker?
Nein, die Ausgabeeinheit war ein umgebauter Röhrenfernseher aus den, sag ich mal, 60ern.
Junost?
Nein, ein Röhrenfernseher. Also Junost war ja schon mit Transistoren bestückt. Aha. Ja, also ein Bildröhre hatten die alle damals noch, aha, aber so ein richtiger Röhrenfernseher, so Dürer oder sowas in der Art, so mit so einer Maske außen drumherum, dort könnte man dann das Bild sehen. Und,
haben Sie das Teil noch?
Nein, leider nicht. Schade, das ist bei einer Party im Studentenwohnheim dann mal abgestürzt vom Tisch und wurde dann durch einen kleineren Kofferfernseher ersetzt.
Abgestürzt und Studentenparty, das ist natürlich das Stichwort. Sind Sie ein Feiertyp? Sind Sie ein Partytyp?
Eher nicht. Nein. Also
seriöser Programmierer.
Naja, also ich gehe auch zu Partys, selbstverständlich, aber ich bin jetzt nicht so der, habe ich auch wenig Zeit dazu, muss ich sagen.
Also derzeit zumindest, Sie haben also eine Softwarefirma, die Komplettlösungen anbietet im Softwarebereich, das ist Ihr Hauptjob?
Ja, das also wir bieten nicht Komplettlösungen an, sondern wir bauen Softwaresysteme im Auftrag der Kunden. Also ne, Lohnprogrammierung könnte man das nennen.
Was für ein Ding?
Lohnprogrammierung oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, also Auftragswerke, die jemand bei uns in Auftrag gibt.
Das wird dann zu speziell und zu technisch. Wir wollen ja mal über Ihre Vergangenheit reden. Sie haben an der TU Ilmenau studiert, Mikrowellentechnik.
Also das war die Spezialisierung.
Elektrotechnik.
Also Informationstechnik hieß die.
Ja, das ist mir noch aufgefallen. Also von 82 bis 87 Elektrotechnik, Informationstechnik. Was ist bitte schön Mikrowellentechnik?
Alles das, was mit Satellitenempfang zu tun hat, zählt unter die Mikrowellentechnik. Ja?
Also nichts mit dem Haushaltsgerät zu tun.
Und Satellitenempfang. Also Haushalt, nein, die Mikrowelle, die typischerweise zu Hause steht, stand damals natürlich auch noch nicht zu Hause und die gehörte aber nicht zu dem Spektrum. Ne? Also die Bauteile schon, die da drin sind, aber nicht die.
Richtfunk und Satelliten hat es schon zu DDR-Zeiten eine Rolle gespielt, 87?
Ja, also es gab zumindest Bestrebungen, einen Satellitenempfang irgendwie zu bauen. Ja, und es Richtfunk gab es natürlich bei der Post für die Übertragung der Telefonsignale von A nach B, sicher auch für die geheimen Dinge, die da hin und her transportiert werden sollten. Aber das war sicher untergeordnet. Also es ging vornehmlich um zum Beispiel auch Radiosignale, ne? Also zum Sender zu transportieren, wurde gerne Richtfunk eingesetzt.
Radio war das Ding, wo die Leute immer reden ins Mikro. Hm?
Ja, das sind die.
Das gibt es ja auch noch jetzt.
Es soll es noch geben, ja. Genau. Aber die Bits, die gehen mittlerweile über eine Digitalleitung zum Sender und damals war das eben noch analog und Richtfunk.
Wir werden auch jetzt noch analog ausgestrahlt. Was wir machen, ist ja gutes altes Dampfradio. Die Ultra-Kurzwelle FM, technisch eigentlich total veraltet, muss man sagen. Aber durch diese Verbreitung der Geräte haben wir natürlich jetzt einen technischen Standard, der zurückgeblieben ist. Aber wie es eben ist mit der Verbreitung der Geräte, da gibt es im UKW noch. Hätten Sie gedacht, dass UKW so lange überlebt?
Ich bin sicher, dass es auch noch eine Weile länger überleben wird und ich finde es auch gut, weil viele Leute ja zum Beispiel Radios sammeln, wie Sie zum Beispiel auch hier draußen in dem und die sollen ja noch eine Weile funktionieren. Stellen Sie sich vor, jetzt würde praktisch die UKW abgeschaltet. Nachdem Mittelwelle und Langwelle ja schon nur noch sehr schwach besetzt sind, müssen wir UKW schon lassen. Und ich denke, es hat sich auch bewährt, gerade im mobilen Empfang, also in den Fahrzeugen.
Aber gerade das ist doch eine Katastrophe. Also da fährt man, verlässt den Sendebereich und alle immer rauscht und so weiter. Digital wäre es alles kein Problem, aber die Umstellung ist nicht so einfach.
Ja, ich denke, es wird einer Ablösetechnologie irgendwann sicher Raum zu geben sein. Ich denke, dass es sich dabei um so Mobilfunkstandards-Sachen handeln wird. Also dass sozusagen nebenbei mit den vielen Internet-Dingen, die die Handys nebenbei jetzt schon empfangen, wenn ich irgendwo lang gehe, dass da auch das Radio mit unterzubringen sein wird.
Also das Medium Radio mit seiner eigenen Übertragungstechnik, wird das aussterben, glauben Sie das? Dass dann alles nur noch über Netz läuft, wenn jeder an seinem Handy und an jedem Radiogerät über WLAN und über LTE, was weiß ich, dann Internet da ist?
Das wird sicher irgendwann der Fall sein. Ja, also in dem Moment, in dem jedes Gerät immer und überall mit dem Netz verbunden ist, brauche ich ja natürlich weitere Übertragungsmedien eigentlich nicht dazu. Also wenn ich genug Bandbreite habe für mein Smartphone, da kann ich auch die Musik und die Wortbeiträge über das Smartphone empfangen.
Solange das noch so ist, wie es jetzt ist, nämlich mit UKW, mit Ultra-Kurzwelle, mit dieser analogen Übertragungstechnik, werden wir es auch noch nutzen und das gute alte Dampfradio wortlastig bestücken. Sie haben dann bis 1990 in der VEB Mikroelektronik gearbeitet als Entwicklungsingenieur für Hard- und Software und dann war 1990 Ruhe mit dem VEB, mit dem volkseigenen Betrieb und da haben Sie gesagt, jetzt muss ich mich selbstständig machen?
Ja, es stand damals zur Wahl, mit dem alten Abteilungsleiter eine Firma zu gründen, bei der er der Inhaber ist und wir die Angestellten. Oder musste eben selbst was unternehmen. Und da haben wir uns damals für Selbstunternehmen entschieden. Das war noch gar nicht so richtig alles zu Ende mit der Mikroelektronik. Das lief noch so ein bisschen aus am Ende. Ja, da. Und die Starthilfe war damals irgendwie 3 Monatsgehälter, die weitergezahlt wurden, obwohl man nicht mehr wirklich dafür gearbeitet hat. Das ist, glaube ich, auch eine einmalige Chance gewesen, so in den Zeiten, sich da irgendwie.
War eine heiße Zeit, oder?
War eine relativ heiße Zeit, ja. Wir haben also zu viert mit, sagen wir mal, 15 Quadratmetern irgendwo angefangen. Ja, Büroraum gab es ja auch nicht damals, ne?
Und ein 486er, oder?
Naja, klar, natürlich, ne? Das war so die Zeit, freilich.
Wie war das politisch auch eine heiße Zeit? Sind Sie auf die Straße gegangen? Waren Sie bei den Montagsdemos mit dabei? Waren
Selbstverständlich, Sie politisch da waren irgendwie ja alle dabei? Ja,
also naja, also dann, nee, dann hätten ja 200.000 Leute auf der Straße gewesen. Waren eben nicht alle dabei, oder?
Ja, also alle, die ich kannte schon.
Okay.
Ja, meine Eltern haben vielleicht gefehlt, ja, aber sonst, die jüngere Generation war da schon stark vertreten, insbesondere eben auch aus unserem Umfeld, das ist ganz klar. Wobei ich sagen muss, dass ich also jetzt nicht so ein Aktivist in dem Sinne war, mich da also zwar freilich zu den Veranstaltungen des neuen Forums und zur Demo auf dem Domplatz mich immer begeben habe, ja, aber jetzt nicht so in die erste Reihe getreten bin, weil, wie gesagt, politische Arbeit lag mir nicht so.
Mussten Sie damals in die Partei? Sie waren 3 Jahre bei der Armee in Cottbus und dann, wenn man so einen Posten hat, kann ich mir vorstellen, dass Sie sich auch gedrängt haben, in die SED einzutreten?
Nein, nein, nein. Also es gab mal einen Vorschlag, in die Partei einzutreten. Dann hätte man auch promovieren können und so, ne? Aber nein, das habe ich abgelehnt.
Warum haben Sie es abgelehnt?
Weil ich auch damals schon eine nicht so politikaffine Haltung hatte, ja, und mit der Politik, die damals betrieben wurde, schon gar nichts zu tun haben wollte. Also ich habe dann auch wirklich gesagt, mit mir können Sie nur Ärger haben, wenn Sie mich in Ihre Partei holen. Und das wurde dann auch abgelehnt. Das konnte man offensichtlich so 89 rum schon sagen, da... Ja. Ging das schon.
Ging das schon. Dann gab 89 eine heiße politische Zeit, viele Umwälzungen. Sind Sie da politisiert worden oder kam sozusagen dieses Interesse für die Politik dann erst viel, viel später?
Also ich bin damals nicht politisiert worden, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich die nächsten 10 Jahre, glaube ich, komplett meine Zeit mit Arbeiten und Firma aufbauen und wirtschaftlichen Dingen und technischen Dingen verbracht habe, ja, dass ich meine Familie mich schon kaum noch gekannt hat.
Also Sie waren in der Matrix, Sie waren im Tunnel, wie man so sagt, in der
ja,
Programmierung.
Also war sicher eine sehr aufregende Zeit. Wir waren sehr viel unterwegs, wir haben sehr viel Projekte abgewickelt und deshalb war für Politik dort keine Zeit und auch eigentlich auch keine Lust, ehrlich gesagt. Mhm.
Herr Brückner, wie sind Sie zu den Piraten gekommen und was finden Sie an den Piraten so gut, dass Sie sich haben überreden lassen und überzeugen lassen, dann für die Piraten als Kandidat anzutreten?
Also ich habe ja schon erwähnt, dass ich politische Arbeit schon durch Beobachtung unserer agierenden Politiker immer so ein bisschen für eher ehrenrührig gehalten habe.
Was meinen Sie mit ehrenrührig? Das ist so ein schöner altmodischer Begriff. Können Sie den übersetzen?
Es wird viel, also lässt sich schwer so definieren. Also die Herren, die dann logischen Argumenten nicht folgen, weil das eben gerade parteimäßig nicht gut passt, was dort in dem logischen Argument vorgetragen wird, die also keine Antworten geben können mit Ja oder Nein, sondern nur vielleicht und außerdem hat meine Partei gesagt. Und so. Also es ist schon alles ein bisschen peinlich in unserem politischen System oft und dort mitzuwirken ist also für die Ehre eines Bürgers nicht wirklich zuträglich. Das meine ich also mit dem ehrenrührig. Okay. Ja. Trotzdem habe ich bereits vor, sagen wir mal, 15 Jahren festgestellt, dass es bestimmte Dinge gibt in der Gesellschaft, die einer Bearbeitung bedürfen. Mhm. Also zum Beispiel das Thema des Schaffens intellektueller Werte und dieser Vergütung für die intellektuellen Werte. Also Stichwort damals fiel mir auf, begann diese Open Source Software. Also das heißt freie Software, die für viele Leute verwendbar war, die in den Softwareprojekten eingebaut wurde, auch bei uns in der Firma, und die wir verwendet haben, um diese Projekte zu bauen zu können, wo sich immer die Frage stellt, wie bekommt derjenige, der diese Leistung schafft, irgendwie einen Anteil zugesprochen von dem, was damit geschaffen wird, ne? Also eine Umverteilung. Und im Zuge der Einführung des Internets wurde ja auch diese Verteilung der Leistung plötzlich, ja, am Anfang konnte man noch sagen, okay, die Herren kriegten einen Anteil aus dem Verkauf von CDs zum Beispiel, auf denen die Software drauf war. Später bei der Verteilung über das Internet war das völlig selbstverständlich, dass das alles kostenlos war. Dann verdienten nur noch diejenigen, die eine Leitung zur Verfügung stellten, über die man das transportieren konnte. Und wenig später betraf das plötzlich auch die Musikverteilung, ja, die jetzt auch die Videoverteilung, also wo geistige Werte geschaffen werden. Und diejenigen, die das herstellen, natürlich auch irgendwie eine Vergütung erhalten müssen. Ja. Bisher war das über Vertriebsgesellschaften und Medienkonzerne geregelt, dass die irgendwie einen kleinen Anteil an den Produktionen bekamen. Ne? Aber offensichtlich war keiner bereit, sich in der Gesellschaft dieses Problems, dieses Widerspruchs zwischen der freien Verteilung und dem doch erzeugen müssens anzunehmen. Und da zeigte sich, dass die Piratenpartei die einzige ist, die überhaupt mal dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat. Dass hier überlegt wird, wie ein neues Urheberrecht aussehen könnte, wie ein neues Patentrecht aussehen könnte, das ja auch überhaupt nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entspricht. Ja, das war, hat mich dort sehr angelockt, sage ich mal. Und der dritte Punkt, der mich auch immer schon umgetrieben hat, war der Gedanke dieses bedingungslosen Grundeinkommens, das ja auch quer durch die politische Landschaft sich beginnt irgendwie durchzusetzen als Gedanke. Und das wird dort auch vertreten. Ja? Da bin ich also auch schon seit langer Zeit an der Überlegung, wie kann man sowas umsetzen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen von innen heraus politisiert. Also da habe ich die Überzeugung gewonnen, dass man sich dort kümmern muss. Wenigstens mal, bis diese Probleme gelöst sind, dann kann man das wieder sein lassen, aber so temporär muss man sich da mal kümmern.
Also das Thema geistiges Eigentum und Verwertung, das steht ja eben oftmals entgegen, dass die Leute, die es verwerten, gar nicht die Erzeuger waren, sondern die damit handeln und das irgendwie gekauft haben und
selbstverständlich,
dann Geld damit machen wollen. Das ist ja das eine Thema. Die andere Seite, wie wird intellektuelle Leistung vergütet, nach welchem Prinzip und so weiter, das ist ein anderes Thema. Und das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, das sind natürlich alles bundesweite Themen oder Themen, die ja weltweit in der Diskussion sind. Jetzt treten Sie als Oberbürgermeister an, da geht es ja um Kommunalpolitik. Das hat ja nun alles jetzt wenig mit Kommunalpolitik zu tun.
Na, trotzdem geht es zunächst darum, für die Piraten in Erfurt Flagge zu zeigen. Flagge zeigen passt so schön, ne? Dass die Piraten zu wählen, hat ja zum Beispiel bei der Bundestagswahl nächstes Jahr eben auch den Effekt, dass die Bürger überlegen, schaffen denn die Piraten die 5%? Gebe ich denen meine Stimme, ja, oder geht die vielleicht verloren? Deshalb wollen wir also unbedingt zur Oberbürgermeisterwahl eben auch zeigen, wie viel Prozent der Erfurter Bürger sind bereit, für die Piraten zu stimmen.
Also ist es eine Art Protestwahl, die eher so ein Signal hat für eine bundesweite Wirkung?
Das, also die bundesweite Wirkung rechne ich mir da schon aus. Protest würde ich eher nicht sagen. Wir versuchen, diejenigen, die sich eben nicht vertreten fühlen, ja, die eben genau mit solchen Überlegungen wie Grundeinkommen und Urheberrecht, Patentrecht, Abmahnwesen und so Probleme haben, also unsere jungen Leute zum Beispiel, dass die eine Möglichkeit haben, sich politisch zu artikulieren und dass die eben auch die Möglichkeit haben, mitzubestimmen.
Nun ist es aber im weitesten Sinne, also es ist keine Parlamentswahl, es ist eine Wahl eines Amtes, eines Oberbürgermeisters und ist ja doch kommunal.
Die ist
müssen
sehr
sich
kommunal,
da auch nicht mit kommunalen Themen beschäftigen?
Selbstverständlich. Also ich beschäftige mich jetzt immerhin schon seit 2 Monaten mit kommunalen Themen. Habe mich vorher damit natürlich ganz wenig auseinandergesetzt, weil wir agieren in unserer Firma eher also international oder national. Ja. In der Stadt haben wir also so gar keinen Auftraggeber.
Aber Sie arbeiten und wohnen ja in Erfurt seit...
Selbstverständlich, na klar.
Ja, seit vielen, vielen Jahren. Ja.
Und ich beobachte natürlich, dass sich Erfurt entwickelt und dass es sich eigentlich auch gut entwickelt in den letzten Jahren. Trotzdem gibt es eben Dinge, die für die Zukunft geändert werden müssen.
Was sind denn das für Dinge, die Sie ändern würden, wenn Sie Oberbürgermeister wären? Was würden Sie denn dem neuen Amtsträger mit auf den Weg geben? Denn es ist ja relativ ausgeschlossen, dass Sie Oberbürgermeister werden, wenn man mal ganz ehrlich ist. Da müsste ja schon einiges passieren.
Dieses Mal könnte es ja vielleicht noch nicht klappen, aber vielleicht das nächste Mal, das weiß man alles nicht. Ich hoffe ja, dass möglichst viele Erfurter überhaupt erstmal zur Wahl gehen und dass die natürlich auch für uns die Stimme abgeben, selbstverständlich. Trotzdem habe ich beobachtet, dass selbst die Anwesenheit der Piraten auf der Wahlliste schon die Diskussionsrichtung in vielen Gremien völlig ändert. Also so oft wie in den letzten Wochen habe ich Bürgerbeteiligung und Transparenz noch nie gehört. Ja, also das war vorher überhaupt kein Thema. Ja, wir wollen also, dass jeder Stadtratsbeschluss vorher den Bürgern vorgelegt wird, dass die Bürger dazu Stellung nehmen können, dass erst dann darüber beraten wird, und zwar in offener Beratung, und dass es überhaupt keine Beratung hinter verschlossenen Türen mehr geben soll. Ne? Es sei denn, es wäre zum Beispiel der persönliche Datenschutz von irgendjemandem,
wenn es um Personalien geht.
Aber sonst wäre das praktisch für uns Bedingungen.
Die Ausschusssitzungen sind doch öffentlich und die Stadtratssitzungen sind doch auch öffentlich.
Nein, viele Ausschuss- und Stadtratssitzungen finden in geschlossener Sitzung statt. Zum Beispiel, wenn es um Immobilien geht, völlig merkwürdig, weil die Immobilien ja nun wirklich keinen Datenschutz in dem Sinne genießen. Ja. Also es sind schon Sachen, die dort zu veröffentlichen wären. Und ich war auch schon mal bei einer Stadtratssitzung jetzt. Na, vorher habe ich nochmal so im Amtsblatt geschaut. Jetzt war ich auch mal dort. Also selbst wenn man dort hingeht, erfährt man über das, was dort stattfindet, nicht viel.
Wenn man die Vorlagen nicht hat.
Ja, man muss ja die Vorlagen vorher haben. Ne? Mhm. Und wenn dort nicht ein Redebeitrag zu so einem Beschluss kommt, dann erfährt man nicht mal, worum es da wirklich geht. Da wird eine Nummer aufgerufen und dann abgestimmt. Ne? Und die Vorlagen sind teils schwer beschaffbar.
Mhm. Das ist also eine Forderung mehr Transparenz, dass ich die Kommunalpolitik, die Entscheidung der Stadträte nachvollziehen kann.
Ja, und dass ich eben die Bürger, also nicht nur nachvollziehen, sondern auch beteiligen. Also wir haben jetzt diese Beschlüsse gehabt zum Thema Multifunktionsarena, / Stadionbau und zum Thema Buga-Bewerbung. Ja, das, finde ich, sind Themen, die durchaus hätten breit diskutiert werden können, wo wir aber jetzt auch immer noch die Chance haben, was zu tun, weil bisher ist ja noch nichts passiert. Also die Leute denken immer, ja, jetzt ist der Beschluss durch, jetzt kann ich ja gar nichts mehr machen. Ja, aber es hat bisher ja nicht mal eine Ausschreibung gegeben für das Stadion. Und da kann man als Bürger, glaube ich, noch erwarten, dass man Einfluss nimmt auf die funktionalen Anforderungen, die für die Ausschreibung gemacht werden, und dann vielleicht auch auf die Auswahl desjenigen Angebots, das dann genommen wird für den, also das bestellt wird sozusagen.
Ja? Die Bürgerinnen und Bürger sollen mit über die Firmen entscheiden, die diese Ausführung machen?
Selbstverständlich. Es ist eine, also bei der Auswahl einer Ausschreibung, also bei einer Ausschreibung werden N-Angebote eingehen, ja, und da gibt es so eine Matrix, wo man sagt, so 20% wird für das Aussehen vergeben und so viel für den, ja, und dann gibt es noch die Anforderungen, die überhaupt erfüllt sein müssen, also sowas wie, dass eine seriöse Firma anbietet und dass der Preis eingehalten wird. Und da könnte durchaus in dieser Matrix auch eine Spalte stehen, 20% dürfen die Bürger bestimmen. Ne? Mhm. Da wird also im Internet eine Plattform eingerichtet, wo man sich für dieses oder jenes eintragen kann. Und dann geht diese Entscheidung der Bürger mit in die Auswahl des richtigen Angebots ein. Das wäre so eine Vorstellung, die ich gerne umsetzen würde bei dem Stadionbau.
Mhm. Kommen wir mal zu weiteren politischen Themen, die wir anreißen, die Sie möglicherweise umtreiben, was die Kultur betrifft, was die Kinder- und Jugendarbeit betrifft, was Verkehrswege, Mobilität, Wohnen betrifft. Sind das Themen, mit denen Sie sich schon beschäftigt haben?
Ja, natürlich. Also jeder Erfurter, der Rad fährt, und ich fahre auch Rad, weiß, dass Erfurt radmäßig einer dringenden Verbesserung bedarf. Ja, also dass mein Weg zur Arbeit, das funktioniert so einigermaßen. Ja, da sind so ein paar Kopfsteinpflaster-Teile, die ich aber gut nehmen kann. Aber es gibt halt Gegenden der Stadt, die quasi nicht erreichbar sind. Ja, also ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob meine Tochter nicht mit dem Rad in die Schule fahren könnte, aber das klappt einfach nicht. Da fehlen einfach viel zu viele Stücken, die man nicht ohne lebensgefährliche Abenteuer erreichen kann. Ja. Und ich denke, auf dem Gebiet muss unbedingt was getan werden. Also das sollte für Erfurt Pflicht sein, die nächsten Jahre dort in Ordnung zu bringen. Wenn ich mal darüber nachdenke, wie könnte Erfurt vielleicht in 10 oder 20 Jahren aussehen, wenn an der Tankstelle dann das 5-Euro-Schild aufleuchtet bei dem Benzin, dann muss es Alternativen geben. Und da haben wir also die Idee, den Radverkehr auszubauen und den öffentlichen Nahverkehr. Die müssen gut funktionieren.
Der ja. ÖPNV funktioniert da ganz gut. Also da wird ja uns immer der EVAG, der EVAG immer wieder bescheinigt, dass das, doch das Netz ganz gut ganz, läuft.
Also die funktioniert klasse, das stimmt. Aber könnte halt voller sein.
Ne? Also und mehr Leute also in daran den gedacht, Bahnen und Bussen sitzen?
Selbstverständlich. Und da haben wir halt daran gedacht, auf lange Sicht den öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu gestalten.
Also fahrscheinloser ÖPNV, der also ohne, dass ich eine Pauschale bezahlen muss. Da sind Sie ja d'accord mit der Linkspartei, mit der Sie ja auch schon eine Veranstaltung gemacht haben. Das hat mich überrascht, dass es doch da eine Kollaboration gibt und gemeinsame Veranstaltungen. Da gibt es thematische Überschneidungen, unter anderem bei diesem fahrscheinlosen öffentlichen Personennahverkehr.
Na, ich denke, wir überschneiden uns auch mit den Grünen bei den Radwegen und das ist überhaupt kein Thema. Wir sind haben da keine Berührungsängste und nur weil die Linken dafür sind, müssen wir ja nicht dagegen sein. Also das ist genau so eine politische Überlegung, die ich nie anstellen würde. Ja? Dass ich eine gute Idee ablehne, weil sie von jemand anderem kommt, das kommt gar nicht in die Frage.
Sie fordern, die Piraten fordern mehr Bürgerbeteiligung und mehr Transparenz. Das sagt sich natürlich leicht. Wie das konkret gehen soll, wäre natürlich die Frage, wie ich Menschen mit einbeziehe. Man könnte ja sagen, gut, bei Bauvorhaben im Kaffeetrichter, im Bauamt sind die Modelle und die Vorstellungen ausgelegt. Man kann sich bestimmte Daten auf der Erfurt-Seite runterladen. Wenn ich mich wirklich interessiere, komme ich an die Sachen ran. Natürlich ist es immer die Frage der Vermittlung. Wie stellen Sie sich das dann konkret vor? Wie wollen Sie denn mehr Bürgerbeteiligung und mehr Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die kommunalen Belange?
Offensichtlich sind die Bürger heute mehr und mehr interessiert, sich dort einzumischen. Ja? Also Stichwort Bahnhof in Stuttgart. Da gibt es einfach offensichtlich eine Bewegung, sich mehr dafür zu interessieren, was in einer Stadt passiert, was geändert werden soll, was die Bürger wollen und nicht wollen. Und es gibt auch immer mehr Möglichkeiten, sich zu organisieren. Also Stichwort Facebook, Internet. Es ein Modell, das irgendwie zu Behördenöffnungszeiten ja, am Kaffeetrichter irgendwo zu sehen ist, kann die Leute nicht erreichen. Das kann nicht funktionieren. Ja, schon gar nicht diejenigen, die die Woche über noch damit beschäftigt sind, einer geregelten Tätigkeit nachzugehen. Die können sich diese Zeit natürlich nicht leisten. Ja, das heißt, wir müssen das für die Bürger in irgendeiner Form so aufbereiten, dass sie Fakten sehen. Auch die reine Veröffentlichung der Beschlussvorlagen der Stadtverwaltung würde den wenigsten Bürgern irgendwie weiterhelfen, weil das Deutsch, das dort in den Vorlagen steht, ist eine schwer verdauliche Sülze, die den meisten Bürger eher abschrecken würde. Der würde einmal so ein Ding durchlesen und dann würde er beschließen, das gucke ich mir nie wieder an. Ja? Deshalb muss das kommentiert werden, ist eigentlich auch eine Aufgabe der Medien, ja, die aber dann daraus immer so ein, ja, auch wieder schwer verwertbaren Teil machen, weil das ist zu wenig konkret in dem Fall. Ne? Also wer würde denn das Amtsblatt ins Radio bringen? Ja? Das wäre also eine schwierige Angelegenheit. Demzufolge brauchen wir Bürger, die für die Bürger erläutern, was dort vorgelegt wird. Haben wir also schon gemacht. Wir haben die letzten Stadtratssitzungen alle mitprotokolliert und ins Internet gestellt. Das ist eine fürchterliche Aufgabe, aber nur für einen. Ja, und die anderen können davon partizipieren. Dort kann man also nachlesen, wer was gesagt hat und wer für was gestimmt hat. Und das ist schon ein erster Schritt für solche Transparenz.
Das Amtsblatt kann man sicher nicht ins Radio bringen, aber man kann ja erläutern, was in den Amtsstuben passiert und was an politischen Entscheidungen läuft und was vielleicht auch laufen soll. Erläutern Sie uns das doch mal bitte, wie Sie sich das vorstellen, perspektivisch. Wir haben also über Verkehrswege gesprochen, Energiekonzepte könnte man reden, man könnte über Kultur reden. Was sind denn so Dinge, die Sie umtreiben, die Sie anders machen würden oder die Sie, wo Sie neue Ideen haben für Erfurt, für die Landeshauptstadt?
Also die wirklich bahnbrechende Idee wäre, auf lange Sicht für Erfurt hinzubekommen, dass der öffentliche Nahverkehr kostenlos ist. Ne? Damit wären wir sozusagen fit für eine Zeit, in der es eben mit dem Individualverkehr und dem Pkw nicht mehr funktionieren kann. Ne? Da müssen wir auch genau darüber nachdenken, wie wir die einzelnen Stadtteile anbinden, ja, was wir als Stadtteil betrachten, also bis wohin wir Erfurt sehen und alle die Bereiche, die von denen wir denken, die gehören zu Erfurt. Die müssen so angebunden sein, dass die Menschen zur und von der Arbeit mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren können. Ja, das wird auch ein Faktor sein, der Leute dazu bewegt, nach Erfurt zu kommen und hier ihre Firmen aufzubauen, hier ihren Lebensmittelpunkt zu finden. Ja, wenn ich dort was anbieten kann, dass ich ohne das Auto auskommen kann. Das wäre für Erfurt ein Traum für die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre.
Das ist das Thema Mobilität. Kommen wir mal so zum lebenswerten Erfurt, was Kultur betrifft, Infrastruktur betrifft, Kindergärten, Schulen, Bildung. Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, warum Leute dann möglicherweise hierher ziehen, obwohl das gar nicht das Problem ist, weil die Leute ja hierher ziehen. Erfurt wächst ja, die Ballungsräume Jena, Weimar, Erfurt wachsen ja. Das ist ja eher so, dass der ländliche Raum Probleme hat. Da scheint ja Erfurt attraktiv zu sein. Oder fehlen da noch die jungen Leute, die kommen müssten?
Also es kommen auch junge Leute, ganz sicher. Das kann ich immer wieder beobachten. Aber man muss so eine Entwicklung auch stabilisieren. Also wenn wir jetzt dran denken, dass die nächsten Jahre da die Gelder, die in den Osten fließen, vielleicht ein bisschen weniger werden und die EU-Mittel eher nach Griechenland gehen werden als nach Deutschland und so weiter und so fort, dann müssen wir Erfurt auch auf lange Sicht attraktiv erhalten. Und da müssen eben Konzepte her, die langfristig greifen. Da kommen Bürger nach Erfurt, die einen neuen Lebensmittelpunkt haben wollen. Ja, dann brauchen wir, wenn ich den Ingenieur bei mir anstelle, brauchen wir für die Frau einen Arbeitsplatz, der passt. Ja, dann Hausfrauen ist immer, ja, haben wir vielleicht schon zu viele, deshalb wir brauchen ordentliche Arbeitsplätze auch für den weiblichen Teil der Bevölkerung. Ne? Dann brauchen wir eine Infrastruktur im Bereich Kinderbetreuung, weil die jungen Leute sollen auch Kinder bei uns bekommen und die wollen wir gut betreut wissen. Dazu möchte ich, dass die jungen Eltern dann nicht mehr von Einrichtung zu Einrichtung rennen und sich dort sozusagen mit Kniefällen erniedrigen, um endlich einen Platz zu bekommen. Wir wollen also eine gerechte Verteilung. Dann möchte ich eine freie Wahl der Schule für die Eltern haben. Ja? Also dass sie eine freie Auswahl haben, in welche Schule die Kinder gehen. Möchte trotzdem natürlich wohnortnah eine Schule haben. Ja, das kann in unserer reichen Gesellschaft kein Problem sein, ein Schulhaus dort zu haben, wo die Kinder sind. Also das hatten wir jetzt auch in der Stadtratssitzung zum Thema Urbig. Ja, das muss gehen, dass eine Schule irgendwie erreichbar bleibt für die Kinder. Ne? Ich habe das immer als großen Gewinn betrachtet, in 10 Minuten oder einer Viertelstunde in die Schule laufen zu können, ne? Oder mit dem Fahrrad zu fahren. Auch dafür braucht man eine gewisse Infrastruktur. Ne? Und nur wenn man das alles einigermaßen bieten kann, dann kommen die Leute und bleiben auch hier.
Die Leute bleiben. Wie sieht es mit der Altersstruktur? Wir haben über die jungen Leute gesprochen. In Erfurt, da haben wir den demografischen Wandel, der hart zuschlägt. Andererseits ziehen wir junge Leute. Wie können denn in Erfurt Bedingungen geschaffen werden, dass die Studierenden hier bleiben, dass junge Leute dann eben nicht in den Westen gehen, wo sie möglicherweise mehr Geld verdienen? Gibt es da Vorschläge ihrerseits?
Na, Geld ist nicht alles. Ne? Das ist so ein... Also wenn ich als Firma ein gutes soziales Umfeld biete, dann sind die Studenten oder Absolventen auch gern bereit, hier ihren Lebensmittelpunkt zu gründen. Ja, das kann ich also bei uns auch beobachten. Das funktioniert ganz gut.
Also bei uns in Ihrer Firma oder
in
bei
unserer Firma, ja, selbstverständlich. Ja, wir sind ja auch immer mit auf der Suche nach Personal und nach guten Fachkräften und wir können ab und an junge Leute dazu überreden, in Erfurt zu bleiben und sich dort anzusiedeln. Und da gehören eben solche Sachen dazu wie Schulen, selbstverständlich, der Kindergärten, da gehört auch der Nahverkehr dazu und natürlich auch die Kultur. Ja, da ist Erfurt vielleicht ein bisschen einseitig ausgerichtet, da könnte man sicher noch
einseitig in welche Richtung?
Na, ich denke mal so an die Oper, war ich gestern Abend, war eine schöne Aufführung. Ne? Wenn ich sehe, aber
welche Aufführung waren Sie da?
Ich war gestern beim Freischütz in der Oper. War
also im Theater Erfurt in der neuen Oper.
In der Oper, genau. Mhm. Und aber Schauspiel zum Beispiel fehlt in Erfurt. Ne? Das ist also eine schwach besetzte Sparte. Da haben wir also die Schotte und das neue Schauspiel. Aber wenn ich so sehe, meine Tochter bräuchte für die Schule sicher auch mal einen Hamlet, einen Faust. Und, das fehlt halt so ein bisschen in Erfurt. Aber da kann man ja was tun. Das neue Schauspiel wird ja im Sommer wieder antreten. Und mit Romeo und Julia in diesem Jahr wieder in die Shakespeare-Aufführungen eintreten.
Kommen wir mal zu den Orten, die Sie mögen in Erfurt. Sie sind seit 62 hier, also Sie kennen Erfurt wohl ganz gut. Welche Orte mögen Sie in Erfurt? Was schätzen Sie? Wo ist Ihr Herz in Erfurt?
Ja, ich wohne ja schon sehr lange hier. Vielleicht am ehesten würde ich sagen, Domplatz und Umgebung, da ist auch unsere Firma, da wohne ich auch in der Nähe. Also das ist so der zentrale Punkt, da gehe ich zum Markt, da hole ich mein Gemüse und meinen Käse. Ja, das sind so die Lebensader, die in Erfurt eben auch ist. Und ja, sonst mit meinen Kindern bin ich immer sehr gerne auf die EGA gegangen. Das war immer ein Highlight. Besonders der Spielplatz hat meine Kinder interessiert.
Mittlerweile sind sie ein bisschen älter. Also weil Ihr Sohn ist 8 März geboren und Ihre Tochter 94. Insofern
ist jetzt nicht mehr das Thema. Wäre dann vielleicht für die Enkel wieder von Interesse, wenn das mal irgendwann so weit kommen sollte. Aber das ist also für uns immer sehr schön gewesen, dieser Platz. Mittlerweile hat sich auch der Petersberg sehr entwickelt. Also das erstaunt mich jedes Mal, wenn ich dort vorbeikomme, was sich dort wieder getan hat und welche offensichtlich subversiven Kräfte dort wirken, ohne öffentliche große Diskussionen, dort immer wieder etwas zu bauen, immer wieder was zu
Wenn die Herren von der Bauhütte natürlich jetzt sagen, wir sind doch nicht subversiv und Geld haben wir auch bekommen, aber vom Arbeitsamt, aber egal. Da tut sich ein bisschen was, wobei ein Gesamtkonzept natürlich auch sagen viele Kritiker, das wird vermisst, dass es ein Gesamtkonzept für den Petersberg gibt.
Ja, ich würde das zunächst mal hinterfragen wollen. Also wie gesagt, ich beobachte ja nur so als normaler Bürger, dass sich dort immer wieder was tut, dass wir dort sozusagen eine mittelalterliche Festungsanlage komplett wieder aufbauen. So könnte man das Konzept, glaube ich, nennen.
Das Stück für
also wir bauen, mittelalterlich ist es ja gar nicht, also es ist ja eher so eine Preußenfestung, ne? Die bauen wir dort komplett wieder auf, obwohl sie irgendwann mal geschliffen wurde, ne? Erstaunliches Projekt. Ja, also das, wenn wir das diskutiert hätten mit den Bürgern, dann hätten wir das sicher nicht gemacht. Trotzdem interessante Ergebnisse, ja, also das muss man mal sagen.
Also alles kann man auch
Jahrzehnte wirklich viel geleistet worden.
Also kann man doch alles nicht alles mit den Bürgern diskutieren.
Selbstverständlich kann man alles mit den Bürgern diskutieren. Ne?
Okay.
Und wenn man sich anders entschieden hätte, dann wäre das halt anders gekommen. Trotzdem ist das Ergebnis beachtlich.
Wir kommen zur Schlussrunde, denn wir wollen ja auch noch die gute alte Vinylschallplatte schaffen, denn Sie haben zwei Platten aufgelegt, wir schaffen nur eine. Sie haben ein Live-Album von Rolling Stones mitgebracht, Atlantic City, das ist irgendwie Bootleg-Album, da hören wir dann nochmal rein, schaffen wir auch nicht alles. Deswegen die Abschlussfrage jetzt, welche Gründe gibt es, Peter Brückner zu wählen und am 22. April die Piraten oder eben Peter Brückner anzukreuzen? Was spricht für Sie?
Für uns spricht, dass wir mit den Leuten reden und mit Vernunft auf die Argumente der Bürger auch eingehen. Wir sind also bereit, uns demokratischen Prozessen zu stellen. Das heißt also Bürgerbeteiligung auch wirklich ernst zu nehmen und nicht nur ins Programm zu schreiben. Ja, da sollte der Bürger also die Möglichkeit haben, sich zu äußern und auch Einfluss zu nehmen auf die Politik. Deshalb würde ich die Bürger schon auffordern, da für uns ihre Stimme abzugeben. Wir werden ja wahrscheinlich auch zwei Wahlgänge haben, ne? Und so wäre also zumindest die Möglichkeit, im ersten Wahlgang erstmal sich zu entscheiden für das, wo das Herz sozusagen hinzeigt. Und die Vernunftentscheidung könnte man ja für den zweiten Wahlgang vielleicht aufbewahren. Ja? Also ich würde sie dann gerne am 22. April überhaupt erstmal zur Wahl gern sehen, ja, dass die Erfurter sich wirklich gut beteiligen und sich auch für uns entscheiden.
Und wer mehr wissen will über Peter Brückner, kann das tun. Auf radiofrei.de gibt es einen Link zu seiner Seite mit Lebenslauf, seinen Positionen, seinen Ansichten, all die Dinge, die jetzt vielleicht zu kurz gekommen sind, mit der Möglichkeit nachzufragen. Ich bedanke mich bei Peter Brückner. Ihnen einen schönen Tag und alles Gute für die Wahl.